Ja, also ich fange mal an. Mein Name ist Enno Park. Manche von euch kennen meinen Blog, die Ennomane. URL steht dort und mein Twitter-Account @Ennomane. Und ich stehe hier, weil ich ein Cyborg bin. Und mit diesem Thema habe ich mich die letzten 2 Jahre sehr intensiv auseinandergesetzt, speziell seit dem letzten Winter nochmal einige Umdrehungen mehr. Und was ich so in dieser Zeit herausgefunden habe und was sich da alles so ergeben hat, das möchte ich euch hier in diesem kleinen Vortrag ein wenig näher bringen. Wir alle kennen Cyborgs, die sehen so aus. Und wenn man nicht aufpasst, töten sie dich und sind überhaupt gefährlich und wir werden alle sterben. Das ist das Hollywood-Narrativ, aber in der Realität sehen Cyborgs dann doch so ein bisschen anders aus. Also übergewichtige, mittelalte, weiße Männer mit komischen Geräten am Kopf, das sind so die typischen Cyborgs unserer Zeit, die es in der Realität wirklich gibt. Ich werde mich hier sehr stark auf das Cochlea-Implantat konzentrieren. Warum, werde ich gleich auch noch näher erklären. Es hat weitere Gründe, nicht nur der, dass ich selbst eins trage. Und da auf diesem Foto könnt ihr mal ganz genau sehen, wie so ein Implantat von außen halt aussieht. Kurz zu mir: Ich war 22 Jahre lang medizinisch gesehen nahezu gehörlos. Ich hatte so 5 bis 10% Restgehör und habe mich damit mehr schlecht als recht durchs Leben geschlagen mit Hörgeräten. Wer mich zu der Zeit schon kannte, weiß, wie schlecht ich gehört habe. Und im Jahr 2011 habe ich im Abstand vom halben Jahr 2 Implantate erhalten, die hinter meinem Ohr eine Schnittstelle bilden zu dem Gerät, das ihr gerade auf dem Foto gesehen habt, und eine Kabelverbindung, die quasi unter Putz verlegt ist in meinem Schädel und am Hörnerv endet und diesen Hörnerv elektrisch stimuliert. Und auf diese Weise bekommt mein Gehirn einen akustischen Impuls, mit dem ich hören kann, und das sogar erstaunlich gut. Hier sehen wir so eine Schemadarstellung. Oben oberhalb des Ohrs sieht man einerseits den Empfänger, der sitzt unter der Haut, dann ein Kabel, das zum Innenohr leitet, und man kann es vielleicht erkennen in der Cochlea, der sogenannten Schnecke ganz rechts, wie sich dieses Kabel auch so in der Spirale aufwindet. Und überm Ohr sieht man dann auch noch kurz den Teil des Implantates, der außen getragen wird und die ganze Intelligenz enthält und das Signal per Induktion nach innen liefert. Das Ergebnis ist, nach mehreren Monaten Umgewöhnung meines Gehirns an den neuen elektronischen Input ein quasi natürlicher Klang. Ich kann also wirklich Musik hören und die auch genießen. Nichts mit Roboterstimmen oder so, was oft mit dem Cochlea-Implantat noch verbunden wird. Diese Probleme habe ich alle nicht. Meine Spracherkennung stieg von früher mit Hörgeräten von 25% auf jetzt 95%, wenn man unter Laborbedingungen Tests macht, also Wörtersätze nachsprechen und so. Da gibt es eine Reihe von Tests. Damit einhergegangen ist eine massive Steigerung meiner Lebensqualität. Also mein komplettes Leben hat sich in den letzten 2 Jahren umgekrempelt. Ich mache beruflich was anderes, habe sehr, sehr viele Dinge getan und muss also sagen, dieses Wiederhören können hat mir irgendwie doch ein neues Leben geschenkt oder zurückgeschenkt. Beispiel für diesen Erfolg ist, ich bin mittlerweile tatsächlich in der Lage, rein nach Gehör eine Gitarre zu stimmen. Das Ding hat aber auch Special Features, die über euer Gehör hinausgehen. Das größte Feature ist, ich kann es ausmachen. Das ist wunderbar. Man schläft unglaublich gut und in der Regel zu lange. Es gibt spezielle Programme. Am Gerät kann ich zwischen 4 Programmen wechseln, die mit Presets versehen sind, die in der Klinik angepasst werden. In der Regel gibt es so ein Programm für normale Umgebung. Ich habe ein Programm für möglichst ungefilterte Wiedergabe der Klangeindrücke. Das dient vor allen Dingen dazu, Musik zu hören. Und ich habe ein Programm, das ein Richtmikrofon ähnlich arbeitet und einen Fokus hat und gleichzeitig in der Lage ist, per Doppelmikrofon die Nebengeräusche abzusenken. Das heißt, wenn ich in sehr lauter Umgebung bin und einem Gesprächspartner gegenüber sitze, dann kann ich mich recht gut auf diesen Gesprächspartner fokussieren. Und dann kann ich allerlei Dinge an mein Gehör anschließen, also per Adapter zum Beispiel einen Klinkenstecker, den ich dann in mein Telefon einstöpsle und dann drahtlos sondern ohne dass an irgendeiner Stelle Schall produziert wird, telefoniere oder Musik höre und mich so quasi an jede Audioquelle anschließen. Es gibt noch so allerlei Gimmicks mehr. Die meisten davon kommen aus der Hörgerätetechnik und sehr vieles, was man jetzt so sich an Hacks ausdenken kann, würden auch mit Hörgeräten funktionieren. Nur dass Hörgeräte große Nachteile haben, da will ich jetzt an dieser Stelle aber nicht so sehr drauf eingehen. Also die Frage, bin ich jetzt dadurch ein Cyborg? Also ich meine, wir haben so gerade so den Terminator gesehen am Anfang, ist so halb Mensch und halb Maschine. Wenn man so nach dieser klassischen Definition geht, würde ich mal sagen, ja, weil ja, ich bin Mensch und ich habe jetzt hier Elektronik, die ist fest mit meinem Körper verbunden, fest implantiert. Auch wenn ich den Sprachprozessor abnehmen kann, verbleibt ein Teil des Implantates in meinem Körper. Es existiert eine unidirektionale Anbindung ans Nervensystem. Das heißt, es wird tatsächlich per elektrischer Stimulanz ein Signal auf meinen Nerv gegeben. Eigentlich ist diese Anbindung übrigens auch bidirektional, weil das Gehirn Signale auf dem Hörnerv zurückgibt. Darüber kann man unter anderem auch bei Bewusstlosigkeit mitten während der Operation messen, wie das Gehirn auf den Akustikeindruck reagiert und gucken, ob das Implantat funktioniert, bevor man zunäht. Allerdings wird dieser Rückkanal im Moment noch nicht irgendwie genutzt. Man forscht gerade daran herum, ob man den Rückkanal nutzen könnte, um zum Beispiel so per Gedankenkraft das Programm umzuschalten, damit ich hier nicht mehr so an meinem Ohr rumfummeln muss, wenn ich mal von einem Programm ins nächste möchte. Und ja, also die Technik ist definitiv Teil meines Körpers geworden, also Teil von mir selbst. Sie ersetzt die natürliche Funktion nicht perfekt. Das heißt, es gibt durchaus Situationen, in denen ich immer noch schlechter höre als ihr, schlechter verstehe. Auch so in lauter Umgebung kann das mal sein, dass ihr mich ansprecht und ich das nicht gleich richtig kapiere. Es gibt allerdings eben auch die Situation, wo sich mein Hören über das Normalmaß hinaus verbessert. Also wenn es zum Beispiel richtig laut wird in einem Club und alle schreien sich gegenseitig ins Ohr, dann versteht ihr in der Regel auch nichts mehr, sagt aber trotzdem immer ja, ja oder so. Und da höre ich meiner Erfahrung nach mittlerweile sogar mehr raus als die meisten Normalhörenden, wenn ich das richtige Programm einstelle. Und dann halt eben solche Gimmicks wie sich in der lautesten Umgebung halt mich in eine Klangquelle einstöpsle, alles andere ist weg und ich kann seelenruhig telefonieren, während auf der anderen Seite der Leitung die Leute halt schimpfen, dass das so laut sei und man mich gar nicht verstehen würde. Ja, das ist jetzt die Frage, sind jetzt alle Cyborgs, die irgendwie Technik am Körper haben? Das ist so ein Typ, den habe ich am Rosenthaler Platz getroffen in Berlin. Der wollte allerdings nur Hüfte abwärts fotografiert werden, aber ich fand irgendwie doch diese Beinprothese sehr scharf, vor allen Dingen, dass er die so offen zeigt. Also was ist mit anderen? Was ist mit Herzschrittmachern? Brille, das gibt es ja alles schon total lange. Wenn man das alles als Cyborgism betrachtet, dann ist die Geschichte der Cyborgs eigentlich so alt wie das allererste Holzbein. Und deswegen sagen wir eigentlich, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, so ganz reicht das nicht. So ein Holzbein ist zwar auch cool, aber meistens dann doch uncool für den, der es trägt. Bei Cyborgism geht es dann doch ein bisschen darum, dass die Technik, die Fähigkeiten oder die Sinne des Menschen über das normale Maß hinaus erweitern soll. Was bei mir zumindest minimal der Fall wäre. Das reicht aber noch nicht als Definition, denn das tut ja zum Beispiel auch ein Fernglas oder ein x-beliebiges Werkzeug, das man zur Hand nimmt, erhöht unsere Fähigkeiten oder verstärkt unsere Sinne oder ein Mikroskop. Deswegen kommt als zweiter Punkt der Definition hinzu, die Technik muss den Menschen in seinem kompletten Alltag begleiten. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob sie zwingend implantiert sein muss oder ob es genügt, dass man sie trägt, wie zum Beispiel ein Wearable oder Google Glass oder so ähnlich. Ich finde diese Frage eigentlich nicht besonders wichtig, sondern es ist eigentlich eine Frage des Mindset. Viele von uns sind mittlerweile so mit ihrem Smartphone verwachsen, dass sie sich komplett hilflos fühlen würden, wenn das Ding mal nicht zur Hand ist. Und so an dieser Linie entlang definiere ich jedenfalls Cyborg. Das heißt, ich betrachte tatsächlich auch ein Smartphone als Körperteil und empfinde das Konfiszieren eines Smartphones auch als Körperverletzung. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gibt die medizinischen Cyborgs, das sind also Menschen, die irgendeine Form von Behinderung haben und diese Behinderung versuchen auszugleichen. Das ist der zum Beispiel ein Elektrorollstuhl als Exoskelett für schwerstbehinderte Menschen, die sich anders nicht bewegen können. Das ist das Cochlea-Implantat oder die abgefahrenere Variante davon, das Hirnstamm-Implantat für diejenigen Leute, deren Hörnerv auch zerstört ist. Denen hilft es ja nicht weiter, an den Hörnerv irgendeine Leitung anzuschließen. Da geht man dann an den Hirnstamm. Es ist eine sehr gruselige Operation, weil die Leute dabei wach bleiben müssen, weil man die richtige Nervenfaser treffen muss. Wenn man die falsche Nervenfaser stimuliert, provoziert man dadurch ganz komplett andere Sinneseinbrüche. Also das klingt dann jetzt irgendwie nicht nach dem und dem Ton, sondern riecht nach faulen Eiern oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich nicht so prickelnd. Mit Hirnstammimplantaten kann man auch sonst noch ziemlich geile Sachen machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, künstliche Augen zu bauen, die eben nicht im Augapfel getragen werden, wo der Raum sehr begrenzt ist und die Energieversorgung ein Riesenproblem darstellt, sondern auch so ein ähnliches Gerät wie Google Glasses zu verwenden und aber per drahtloser Verbindung und ein Implantat am Hirnstamm halt ein Signal ins Gehirn einzuspeisen, das das Sehzentrum des Gehirns entsprechend stimuliert. Da gibt es auch Erfolge. Das ist allerdings noch nicht so verbreitet wie jetzt das Cochlea-Implantat, sondern alles noch sehr im Prototypenstadium. Es gibt Herzschrittmacher, die sind deswegen interessant, weil moderne Herzschrittmacher alle ein bisschen so ähnlich funktionieren wie RFID-Tags. Das heißt, man kann die auslesen und bekommt allerlei gespeicherte Bioinformationen. Also für alle, die sich so für Quantified Self interessieren und so, die können dann genau nachgucken, wie lange sie gejoggt sind und welchen Puls sie gekriegt haben und diese ganzen Dinge. Dann gibt es dann noch allerlei Prothesen, wie zum Beispiel Prothesen für Gliedmaßen. Die meisten davon sind relativ primitiv, auch wenn sie von den Werkstoffen her extrem weit fortgeschritten sind, kann aber nicht besonders viel damit machen. Bei all diesen Dingen geht es um Ausgleich von Behinderungen. Und die Nachteile, ein solches Implantat zu tragen, überwiegen immer bei weitem die Vorteile. Also niemand will das Zeug haben, wenn es sich nicht vermeiden lässt und wenn man es nicht wirklich braucht. Es gibt aber auch, was ich generische Cyborgs nenne, das sind halt Menschen, die freiwillig zum Cyborg werden. Und das ist gerade so am Heraufdämmern. Die ersten Cyborgs waren eigentlich Weltraumreisende in ihrem Raumanzug. Der Raumanzug ist im Grunde das erste Exoskelett, das wir kennen. Michael Seemann hat mal die wunderschöne These aufgestellt mit dem Internet als mentales Exoskelett, was natürlich auch nur funktioniert in Verbindung mit einem Smartphone. Aus der Body Modification Szene und aus der PSA-Ecke kommt halt der berühmte Magnet im Finger, mit dem man dann zum Beispiel erspüren kann, ob sich ein WLAN in der Nähe befindet. Ist allerdings nicht besonders sophisticated, also ich kann zum Beispiel nicht auch noch erspüren, ob dieses WLAN geschützt ist oder nicht, was natürlich wünschenswert wäre. Demnächst kommt Google Glasses, was schon extrem dicht am Cyborgism ist und überhaupt Wearables aller Art. Also es gibt zum Beispiel eine Strickweste, die kann man alten Herrschaften anziehen, die von denen man weiß, dass die bedroht sind, einen Schlaganfall oder eine Herzattacke vielleicht zu bekommen oder sonstige Notfälle und aus den verschiedensten Gründen nicht in der Lage sind, einen Notruf abzusetzen. Und diese Strickjacke ist intelligent, die hat einen Sender am Kragen und das gesamte Gewebe befindet sich aus Leitenmaterial und wie sich der Strom im Gewebe verteilt, das ergibt ein Muster. Und wenn man dieses Gewebe anhand bestimmter Muster zerknüllt, erhält man ein Signal, das der Prozessor lernt. Und der Prozessor bzw. das Programm wurde darauf dressiert, wenn ich das auf der Brust zerknülle, einen Notruf abzusetzen, dass ein Krankenwagen kommt, damit der, weil ich eine Herzattacke habe. Und die False-Negative-Quote, also dass da so ein Notruf so aus Versehen ausgelöst wird, ist auch tatsächlich sehr gering. Das Ganze ist allerdings noch auch im Prototypenstadium. Ja, medizinische und generische Cyborgs nehmen natürlich sehr unterschiedliche Entwicklungen, was in erster Linie ganz klar daran liegt, dass man halt meistens doch nicht so viel Bock darauf hat, sich ein Ding irgendwie fest implantieren zu lassen. Auch wenn man sich anguckt, wie viele Menschen zum Beispiel ein Piercing und so weiter haben, also die Bereitschaft, an sich rumschnibbeln zu lassen, ist doch erstaunlich groß. Trotzdem werden die meisten interessanten Cyborg-Anwendungen wohl über die Schiene Variables laufen. Es gibt da eine Grauzone zwischen Notwendigkeit und Body Enhancement. Das heißt, man kann nicht immer klar sagen, ist das jetzt nötig, was ich hier tue, oder tue ich das, weil ich das irgendwie cool finde oder was Bestimmtes damit machen kann oder so. Echte Implantation oder sogar Amputation war irgendwie so dieser Arm da aus dieser Kollektion, der ist total geil, der ist viel besser als mein eigener Arm, also wegflexen und einen neuen dran. Das ist heute nicht so richtig wirklich absehbar, aber ich... Wenn ich mir das so näher angucke, was bestimmte Leute so machen und wie sich die Technik entwickelt, greifbar, denke ich mal. Dann, ach, der ist jetzt hier gar nicht so furchtbar relevant. Der Oskar Pistorius ist ein schönes Beispiel dafür. Nach unserer Definition kann man sich jetzt fragen, ob er ein Cyborg ist oder nicht. Auf jeden Fall zeigen seine Kohlenfaserimplantate, mit denen er wirklich extrem schnell rennen kann und nahezu allen Menschen auf der Welt auch davonläuft, dass es eben möglich ist, mittlerweile mit solchen Substituten sie so gut zu bauen, dass sie die Leistung über das menschliche Maß hinaus steigern können. Hallo Fu, schön, dass du auch da bist. Ich habe jetzt mal ein paar bessere Beispiele als den Oskar Pistorius. Einer davon, das ist der Jens Naumann, der ist nach einem Unfall erblindet und hat sich ein künstliches Auge gebaut. Das ist so ein bisschen creepy, weil der hat das Ding halt so auf die Brille montiert und dann geht so ein Kabel zum Sender und der Empfänger ist tatsächlich implantiert und versorgt sein Sehzentrum im Gehirn über dieses Implantat mit Information und damit kann der tatsächlich sehen. Und ein weiteres Beispiel, Nigel Eklund hat einen bionischen Arm, er findet keine Nervenanbindung statt, sondern er hat noch Reste des Unterarms und er kann die Muskeln im Unterarm bewegen und in diesem Arm befinden sich Sensoren, die die Muskelbewegung im Unterarm erspüren und in Bewegungsabläufe umsetzen. Und dieser Arm ist so gut gebaut, deswegen verwende ich auch das Wort bionisch, schon sehr so gut dem natürlichen Arm nachempfunden, dass Nigel damit in der Lage ist, sich die Schuhe zuzubinden. Eine kurze Sache zum Wort Bionik versus Prothetik. Es wird da immer oft von Bionik geredet und das ist in diesem Zusammenhang eigentlich Unsinn. Bionik bedeutet einfach nur der Natur nachempfunden. Also die Tragfläche eines Flugzeuges ist zum Beispiel dem Flügel eines Vogels nachempfunden für die Luftströmung. Das nennt man bionisch. Dieser eine Arm von Nigel ist bionisch, weil der sehr weitgehend dem natürlichen Arm und der natürlichen Hand eines Menschen nachempfunden ist. Aber viele reden dann in diesem Zusammenhang von Bionik, meinen aber eigentlich Prothetik. Und da ist es ganz gut, wenn man diese beiden Begriffe auseinanderhalten kann. Jetzt haben wir hier noch einen, dessen Arme sind weniger bionisch. Das ist Jesse Sullivan, dem leider beide Arme amputiert werden musste. Und wenn man sich da diese Haken anguckt, die da als Hände benutzt, das ist natürlich alles nicht so prickelnd. Das Faszinierende an seiner an seinen Implantaten ist halt, dass er tatsächlich eine echte Nervenverbindung hat in den Armstümpfen an seiner Schulter. Das heißt, dort werden Nervensignale abgegriffen und diese Nervensignale in Motorik umgewandelt und ein Computerprogramm wird darauf trainiert, so jetzt denk doch mal daran, den linken Arm zu heben und dann wird geguckt, was kommt da so für ein Signal. Das ist immer nicht so ganz eindeutig festzustellen, was dieses Signal dann bedeutet. Deswegen benutzt man da eigentlich statistische Modelle und trainiert wirklich Wochen und Monate lang. Und irgendwann ist er dann eben in der Lage, diese Prothese komplett mit Gedankenkraft zu steuern. Dann gibt es noch eine Frau, die ist extrem stark durch die Medien gegangen und darüber habe ich mich ein bisschen geärgert, weil das Narrativ in nahezu sämtlichen aller Artikeln über sie war dann eben, damit kann sie jetzt auch einwandfrei kochen und die Wäsche waschen, was eben doch leider sexistische Kackscheiße ist. Aber auch sie hat einen künstlichen Arm, den sie mit purer Gedankensteuerung steuern kann, wo die Signale am Nerv in ihrer Schulter abgegriffen werden. Dann gibt es noch ein paar lustige Freaks. Also der Jerry Javella hat einen Finger verloren und trägt einen künstlichen Finger. Das macht man eigentlich als ästhetische Prothese, damit der Finger nicht so doof aussieht und er hat sich da einen USB-Stick eingebaut. Allerdings aus heutiger Sicht mit der etwas enttäuschenden Kapazität von 2 GB. Kevin Warwick ist ein ganz krasser. Der schneidet sich regelmäßig selbst auf und baut sich allerlei Chips ein, die dann meistens nicht funktionieren, sodass er sie wieder rausnehmen muss. Und er hat das Ziel, der erste, ja, most complete Cyborg zu werden. Das heißt, er will so viel wie möglich Cyborg werden, macht das alles im Selbstversuch und arbeitet weniger mit Robotik und mit künstlichen Gliedmaßen, sondern mit Chips, die er sich implantiert, die so ähnlich arbeiten wie RFID-Tags. Und kann damit eben schon Türen, Lichtschalter, Heizung und Computer und allerlei Gerätschaften in seinem Haus fernsteuern durch seine pure Anwesenheit, dadurch, dass er diese Chips implantiert hat. Dann gibt es noch Neil Harbison, der ist im Moment so der bekannteste, auf den gehe ich aus verschiedenen Gründen ein bisschen näher ein. Er ist im Prinzip ein medizinischer Cyborg, weil er farbenblind ist und trägt diese Kamera ständig bei sich, die die Farben in seinem Gesichtsfeld aufnimmt und per Knochenleitung einen Ton abgibt für die Farbeindrücke, die er so bekommt. Er will sich jetzt gerade auch operieren lassen, um sich einen Teil dieser ganzen Geschichte wirklich zu implantieren. Allerdings scheint es da im Moment gerade Probleme zu geben. Es hat doch nicht stattgefunden. Also ein großes Problem, wenn man sowas machen möchte, ist einen Arzt zu finden, der überhaupt bereit ist, jenseits medizinischer Indikation solche Späße mit dir zu treiben. Das ist rechtlich in Europa sehr schwierig. Und es handelt sich zwar um den Ausgleich eines fehlenden Sinnes, hier ist also die Farbenblindheit, und sein Gehirn hat diesen Sinn vollständig adaptiert. Das heißt, er macht keinen Unterschied zwischen Farben und Klängen und sein brummender Kühlschrank ist für ihn deswegen violett. Was er machen kann, ist, er kann seine Sinneswahrnehmung erweitern. Er kann zum Beispiel Infrarot und Ultraviolett hören, das wir ja nicht sehen können. Er empfindet diesen iBorg, dieses Gerät, das er seit 2004 trägt, als Teil seines Körpers. Und er hat auch die Sondergenehmigung der britischen Regierung, das auf seinem Passbild tragen zu dürfen. Das ist nämlich üblicherweise nicht gestattet, jenseits von Brillen irgendwelche Dinge mit auf dem Passfoto zu haben. Auch so eine kleine Schwierigkeit, auf die Cyborgs gegebenenfalls stoßen können. Und dadurch gilt er als der erste staatlich anerkannte Cyborg der Welt, dass er das darf. Er ist tatsächlich wirklich ein Hacker und ein Selfmade-Cyborg. Der hat sich also den ganzen Kram selber gebaut und hat dann gemerkt, dass er da nicht so richtig weiterkommt, hat deswegen die Cyborg Foundation in Barcelona gegründet, die Menschen helfen will, zu Cyborgs zu werden. Und ihm geht es in erster Linie darum, unsere Sinne zu erweitern. Er fokussiert allerdings sehr stark auf Kunst und Kunstprojekte und auf die Ästhetisierung des ganzen Themas. Was er so gebaut hat, der iBorg, also Farbwahrnehmungen, die in Klänge umgewandelt werden, das Beatborg, damit kann ich Geschwindigkeiten wahrnehmen. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und den Speedborg auf meinem Armgelenk habe und ein Auto fährt vorbei, dann weiß ich, wie schnell dieses Auto ist. Der Fingerborg, der funktioniert so ähnlich wie der USB-Stick, den wir gerade gesehen haben, nur dass da eine kleine Kamera in den Finger eingebaut ist, die alles filmt, wo du gerade so aufzeigst. Und dann gibt es noch einen Rückensinn. Wird nicht irgendwie implantiert, das trägt man so ähnlich wie eine Brosche, so hinten am Dutt. Und mit diesem Sinn kann man per Vibration spüren, wenn sich jemand von hinten nähert. Also wer dieses kribbelige Gefühl hat, da kommt gerade jemand von hinten, da kann man dann wirklich sicher gehen mit. Und dann hat er noch das Earthquake-Device, das ist schon ein bisschen leicht esoterisch abgefahren. Also damit kann man sämtliche Erdbebenaktivitäten auf der Erde per Vibration am Handgelenk spüren und sich auf diese Weise besonders mit Gaia verbunden fühlen, wenn man das möchte. Es gibt aber noch einen Cyborg, nämlich diese Katze. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie sie eigentlich heißt. Ich würde deswegen aber total gerne nach Australien fliegen, weil dort auch der Hersteller meiner Implantate sitzt. Dieser Katze wurde 2009 ein Cochlea-Implantat implantiert. Und sie sieht da so ein bisschen arm drauf aus, aber ich weiß wirklich, es geht ihr gut. Und vor allen Dingen, sie zeigt normale Reaktionen auf akustische Reize mittlerweile. Da kommen wir zur interessanten Frage, wie könnte man jetzt die Cochlea-Implantate hacken? Und ich muss jetzt euch sehr enttäuschen, falls das irgendjemand erwartet hat, ich habe sie nicht gehackt. Das übersteigt bei Weitem meine Fähigkeiten und man kommt an den Kram nicht dran. Ich möchte sie aber gerne hacken. Und das ist ein Grund, warum ich unter anderem hier bin. Was man alles so machen könnte, ist, ja, ich muss erst noch mal auf die Funktionsweise eingehen. Hier sehen wir eine Schemazeichnung und in der Spirale befinden sich 12 oder in meinem Fall 22 Dioden, die den Hörnerv reizen, in einem Klangbereich von 100 bis 10 Kilohertz. Und dadurch die akustische Information für den Hörnerv erzeugen, die dann im Gehirn ankommt. Und die Auflösung ist an sich noch viel zu grob, aber durch geschicktes Ansteuern dieser verschiedenen Dioden kann man bis zu 100 virtuelle Kanäle schaffen, sodass der Frequenzbereich hinreichend groß wird, dass der Klangeindruck natürlich ist und nicht mehr roboterhaft. Und dafür musste ein armer Mensch namens Michael Korost viele, viele, viele tausendmal den Bolero von Ravel hören und dabei immer wieder notieren, wie seine Klangeindrücke waren. Und dann wurde die Diodenansteuerung und das psychoakustische Modell, das sich hier im äußeren Teil des Implantats in Form von Software befindet, nach und nach angepasst. Und diese Durchbrüche fanden Anfang der Nullerjahre statt. Das heißt, all die Menschen, die vor dem Jahr 2000 ein Cochlea-Implantat erhalten haben, haben in der Regel ein sehr viel schlechteres Implantat und deswegen auch sehr viel schlechtere Erfahrungen gemacht hat, was teilweise ein Grund für den schlechten Ruf dieser Implantate ist. Ein Ausblick. Die Software wird immer besser, die psychoakustischen Modelle werden angepasst. Eine Idee ist, wenn man zu wenig Dioden hat, man kann die nicht enger packen, weil die Flüssigkeit im Innenohr wie ein Elektrolyt wirkt und es dann zu Kurzschlüssen käme. Eine Idee, sie enger zu packen, wäre halt, Licht statt Strom zu benutzen, um den Hörnerv zu stimulieren. Da gibt es zwar noch das Problem, dass das Ganze ein bisschen zu warm wird im Innenohr, aber wenn man bessere LEDs hat, das kriegen wir gebacken. Das größere Problem ist, der Hörnerv ist nicht, der Hörnerv ist ja gar nicht lichtempfindlich. Wie kriegen wir den lichtempfindlich? Genau, per Genmanipulation. Man nimmt also ein bestimmtes Gensnippet und tut das in einen harmlosen Virus, den man als DNA-Fähre benutzt und schleust dieses Gensnippet in das Gewebe ein, wartet ein paar Monate und schwupps hat man einen lichtempfindlichen Hörnerv. Und das wurde jetzt tatsächlich bewiesen und gemacht mit einer Maus im Labor. Das wird noch eine Weile dauern, bis das mit Menschen gemacht werden kann. Und ich habe vor ein paar Wochen Kontakt mit dem Forscher aufgenommen, der das tut und würde mich da sehr gerne als Proband für zur Verfügung stellen. Dann eine ganz andere Thematik ist das ganze Thema Bluetooth. Mit Bluetooth könnte man unheimlich viele richtig schöne Dinge machen. Es ist allerdings sehr energieintensiv. Und mittlerweile gibt es diesen neuen Standard, der Low Energy Bluetooth oder wie der heißt, damit könnte man arbeiten. Aber es ist im Moment noch zu schwierig, wirklich funktionierende, tragende Sachen mit Bluetooth zu bauen, weshalb die ganze Technik rund um das Cochlea-Implantat noch primitiv ist und man da sich tausend Dinge ausdenken kann, was man da alles an schönen Geräten und Hacks bauen könnte, mit denen man die Cochlea-Implantate erweitern kann. Eine Sache, die auch noch kommen soll eines Tages, ist die Komplettimplantation. Die kann man eigentlich schon machen. Das wesentliche Problem ist eigentlich, man möchte vielleicht den Prozessor wechseln, weil man die Software austauschen müsste. Auch das ginge drahtlos. Das Hauptproblem ist die Energieversorgung. Weil diese Batterien, habe ich welche in der Tasche? Nee. Ja, habe ich in meinem Rucksack, die wechsle ich alle 2 Tage und die kann ich halt nicht wie Pillen runterschlucken, sondern muss sie da schon einsetzen wie in Hörgeräte. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, eine andere Form der Energieversorgung irgendwie sicherzustellen, könnte man die Implantate komplett implantieren. Also manche denken da an so abgefahrene Dinge wie so eine Mini-Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis, die da irgendwo, aber wenn das Ding explodiert, ich weiß auch nicht, weil wir kennen das ja so mit explodierenden Akkus von Laptops vor ein paar Jahren. Eine sehr interessante Sache ist, Neil Harbison, den wir gerade hatten, arbeitet gerade an einem Projekt, der möchte den eigenen Blutkreislauf zur Energiegewinnung nutzen. Und ich glaube, er ist nicht geglaubt. Das Problem ist nur, alles, was er gebaut hat, funktioniert. Deswegen muss ich mal davon ausgehen, dass der tatsächlich weiß, was der da tut. Aber er kommt nicht rüber mit der Info. Der ist, hält sich da gerade sehr bedeckt, wie er das genau machen will. Ja, warum nennt es das Cochlea-Implantat hacken? Also es ist eine programmierbare Prothese. Also die meisten Prothesen sind halt nicht programmierbar, aber das Cochlea-Implantat ist zumindest theoretisch programmierbar. Auch wenn alles unter Verschluss gehalten wird und wir nicht an die Schnittstellen rankommen. Unheimlich spannend ist eben, es existiert eine Anbindung ans Nervensystem und es gibt 30.000 CE-Träger in Deutschland. Das heißt, es ist nicht irgendwie total abgefreaktes Prototyp-Ding, womit man da rumläuft, sondern es gibt eine hinreichend große Community, die sich vielleicht dann auch dafür interessieren könnte, was man da alles so mitmacht. Und da ist halt denkbar, die Fähigkeiten zu erweitern. Und zwar fangen wir mal an, das Audiokabel selber löten. Das ist zwar total trivial, aber wichtig. Ich habe schon das erste Kabel per Kabelbruch umgetauscht. Es geht aber nur während der Garantie. Und die wollen für ein blödsinniges Kabel, das Centbeträge kostet und dessen Entsprechung bei Saturn irgendwie vielleicht 9,99 € kostet, 200 € haben. Und das ist nicht einzusehen. Das sind Monopolpreise. Das heißt, eine kleine Kabel-Selbstbaumanufaktur wäre schon nicht ganz verkehrt. Auch wenn man Ärger mit dem Hersteller bekäme, gegen Geld kann man es halt dann nicht machen. Die zweite Sache ist Self-Tuning. Es gibt Adapter, an die meine Cochlea-Implantate angeschlossen werden und eine Software, die unter Windows läuft, wo ich dann allerlei Parameter einstellen kann und unter anderem den Klang manipulieren kann. So ähnlich wie beim Equalizer. Und ich kann jetzt aber nicht so sitzen und höre mir ja jetzt gerade irgendwie die Morgenstimmung von Edvard Grieg an und denke, nee, Moment, also die Oboen, die Höhen, da müssen wir noch mal was nachjustieren. Da muss ich einen Termin in der Klinik machen, um das einzustellen. Und das ist halt total nervig. Das würde ich echt gerne selber machen können. An die Software kommt man aber nicht ran. Die wird nur an zertifizierte Stellen ausgegeben. Adapter dasselbe. Ist auch nicht ganz ungefährlich, kommen wir gleich auch noch zu. Eine Spielerei wäre Infra- und Ultraschall hörbar machen. Würde ich eher so aus experimentellen Gründen machen. Es ist nur nicht so, dass mein Gehör sich dann dadurch in diese extrem hohen Höhen schraubt. Das ist physiologisch nicht möglich, sondern es würden diese Klangeindrücke in den hörbaren Bereich gemappt, was heute auch schon mit Hörgerätetechnik geht. Da nennt man das Ganze Frequenzkompression. Bluetooth-Adapter bauen, das meiste, was am Markt ist, ist sehr unbefriedigend und man könnte gucken, ob man auf bessere Lösungen kommt. Ich habe eine Fernbedienung, die so unglaublich schlecht ist, dass sie zu Hause in meiner Schublade liegt, abgesehen davon, dass es nervt, sie immer bei sich zu tragen, weil sie träge reagiert und ein Display aus dem letzten Jahrhundert hat und so weiter und das Ding ist wirklich schlecht. Und ich würde unheimlich gerne so Programme umschalten, lauter, leiser machen, kann ich halt rumfummeln am Ohr, aber die Tasten sind mehrfach belegt und dann muss ich warten und dann drücke ich 2 Sekunden, dann macht es Ping und dann bin ich im Programm 1 und dann macht es nach 2 Sekunden Ping, Ping und ich bin im Programm 2 und mein Gesprächspartner steht gegenüber und ist genervt, bis ich fertig bin und weiß nicht, was ich tue. Und also ich würde gerne eine Fernbedienung per Smartphone haben. Das Ding habe ich sowieso in der Tasche. Da fehlen dann aber auch wieder die nötigen Schnittstellen. Primitive Funkfernbedienung mit einer einfachen Codierung, das lässt sich sehr leicht per Reverse Engineering rauskriegen, wie das Ding zu bauen ist. Und eine weitere Idee, weil Google Glasses am Kommen ist, ich aber immer noch recht skeptisch bin, wenn man die Dinger wirklich trägt und man diese optische Information ständig vor der Nase haben will, ist der Gedanke gekommen, dass die akustische Einblendung von Notifications vielleicht die sinnvollere ist, damit man optisch nicht ganz so stark abgelenkt ist. Das heißt, in Verbindung von Hörgerät oder Cochlea-Implantat, Bluetooth-Adapter und ein bisschen Software und einem Smartphone, so etwas wie Google Ears, wobei das Google dann da weg muss, zu bauen, das ähnliche Funktionalitäten entwickelt, hätte den ganz großen Vorteil, dass die Leute sich nicht gefilmt fühlen. Hier kann man dann nochmal so sehen, wie so ein Adapter aussieht. Und die haben eine Seriennummer und Zugriff halt nur für Weißkittel, aber nicht für normalsterbliche Menschen wie mich. Rechtlicher Stand in Deutschland ist, ich müsste eine Klinik gründen, ein Krankenhaus, um an dieses Zeug ranzukommen. Demnächst wird besser, da musste ich nur einen Hörgeräteakustikerladen eröffnen und eine entsprechend versierte Person einstellen oder die Zertifikate erwerben, um das Ding kaufen zu dürfen. Ist aber immer noch schwer genug, dran zu kommen. Ein Schwarzmarkt existiert, aber sehr, sehr klein und hauptsächlich in den USA. Über eBay und so läuft dieser ganze Kram nicht, weil das gegen die Nutzungsbestimmung von eBay verstößt. Also diese Geräte sind ein World Garden, genau das gleiche Problem, das wir halt so von unseren Smartphones kennen. Wir können sie nicht frei programmieren, wir können damit nicht machen, was wir wollen. Bei Google Glasses haben wir nachher auch das Problem, eigentlich sind die Dinger sexy, aber sie sind gleichzeitig auch creepy, weil wir nicht wirklich wissen, was passiert jetzt in Google Glasses. Macht das Ding vielleicht doch Fotos, ohne dass wir das merken? Landet der ganze Kram beim NSA oder nicht? Und komplette Offenheit zu haben, ist also extrem wichtig, gerade wenn man sich Dinge implantiert oder wenn man sie ständig die ganze Zeit selber benutzt und bei sich und am Körper trägt. Auch so ein Problem, Herzschrittmacher. Also es gibt dann Leute, die haben diese Herzschrittmacher und möchten sie gerne auslesen, weil sie auf Quantified Self stehen und mit diesen Informationen gerne arbeiten würden und ihre Jogging-Programme tunen möchten oder was auch immer. Und geht nicht. Ab in die Klinik, da wird es ausgelesen. Wenn der Arzt nett ist, kriegst du die Daten auf dem Schmierzettel. Wenn der Arzt nicht nett ist, dann eben nicht. Deswegen da meine Forderung, offene Standards, offene Systeme, zumindest was das Auslesen der Informationen betrifft. Um dem Ganzen irgendwie näher zu kommen, um wirklich hacken zu können, ist Hacktivism nötig. Ich versuche an die Hersteller ranzukommen, die halten sich extrem bedeckt. Ich habe allerdings mittlerweile auch Kontakt zu Mitarbeitern, die da wirklich so im Labor arbeiten. Die sind sehr viel mehr open-minded, aber auch extrem vorsichtig, weil die wollen ja halt auch keinen Ärger kriegen. Ich weiß noch nicht, wie weit ich damit komme, um da an Hard- und Software und Informationen über die Cochlea-Implantate ranzukommen. Und natürlich möchte ich auch Informationen über alle möglichen anderen Devices, denkbaren Devices, gerne sammeln. Wie gesagt, Handel auf eBay und so weiter gibt es nicht. Bevor man also ans Hacken überhaupt denken kann, ist ein immenser Aufwand zu betreiben, außer man findet unglaublich begnadete Leute, die eben in der Lage sind, das Cochlea-Implantat so per Reverse Engineering zu analysieren. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Naja, die Kliniken haben halt Bedenken, wenn man das Ding falsch programmiert, kann es zu einer Überstimulation kommen. Die ist allerdings auch nicht so furchtbar gefährlich, also es ist nicht so, dass ich jetzt da mein Gehirn irgendwie per Stromschlag mal eben also einen 2-Sekunden-Blackout erzeugen kann. So krass ist es nicht. Eventuell gibt es die Möglichkeit, den Hörnerv zu schädigen, wenn die Implantation zu schwierig ist. Ich bin halt der Meinung, trotz all dieser Bedenken, ich kann verantwortlich damit umgehen, ich kann vorsichtig sein, ich weiß, was ich tue und mein Implantat gehört fucking mir. Es ist mir in meinen Körper eingepflanzt. Ich möchte damit machen können, was ich möchte, was ich will. Weitere Cyborg-Hacks, Dankeschön. Weitere Cyborg-Hacks jenseits des Cochlea-Implantats sind die Dinge, die Neil Harbison gebaut hat. Da findet man sicherlich auch noch viele schöne Ideen. Es wird sehr viele lustige Hacks rund um Google Glasses geben, in allerlei Kombinationen mit anderen Hardware-Gerätschaften. Überhaupt Smartphone-Anbindungen von Prothesen, da sind allerlei lustige Apps denkbar, wo man die verschiedensten Dinge tun kann. Quantified Self habe ich schon erwähnt und da möchte ich nicht ganz unerwähnt lassen. Die grenzwertige Roboroach, von denen ihr vielleicht schon gehört habt, die kommt so aus der Biohacker-Szene. Biohacker sind ja so mehr so die Leute, die so Gentechnik bei sich zu Hause in der Küche betreiben und ihre Pflanzen so umbauen, dass sie im Dunkeln leuchten. Und da gibt es einen Anbieter, bei dem kann man so kleine Sets so im Bereich $100 kaufen. Und Roboroach ist so ein Set, man bekommt alles vom Anbieter bis auf die Kakerlake, die muss man sich in der Zoohandlung kaufen, mit Heißkleber, der einen Adapter auf den Rücken kleben und Dioden mit ihren Fühlern verbinden und dann kann man diese kleine Kakerlake mit einer App auf seinem Smartphone fernsteuern. Zugegeben, ein bisschen creepy. Denkbar sind aber auch Black Hat Hacks, also erstmal so Implantate aus der Ferne zum Absturz bringen, also einmal so baff und du hörst nichts mehr. Trollereien wie Manipulation der Fernbedienung irgendwie, wenn ich lauter machen will, wird das Ding jetzt irgendwie leiser oder so. Ist ja alles Mögliche denkbar. Bei Herzschrittmachern tatsächlich denkbar die ferngesteuerte Tötung von Menschen. Ist allerdings, braucht man dafür die Digitaltechnik gar nicht. Da reicht ein simpler, stärkerer elektromagnetischer Impuls. Also die Mühe muss man sich gar nicht machen, da irgendwelche Dinge zu hacken und dann flippt der Herzschrittmacher aus. Da reicht einfach eine hinreichend starke elektrische Ladung rein und das Ding läuft halt nicht mehr. Ja, dann auch denkbar Datendiebstahl, nur empfinde ich jetzt so die Daten, die anfallen in meiner Prothese als nicht irgendwie besonders schützenswert. Denkbar ist natürlich, dass irgendwo ein Speicher existiert, der mal aufzeichnet, was man gerade alles so hört. Das ist zwar jetzt nicht der Fall, könnte aber aus verschiedenen Gründen nötig werden, wenn man da irgendwas bauen möchte. Und dieser Speicher sollte natürlich geschützt sein, weil niemand möchte gerne ungefragt aufgezeichnet werden in Gesprächen und so weiter. Ja, kommen wir nochmal zu dem Hollywood-Narrativ des Cyborgs. Und das ist auch so typisch. Ach, das kommt eigentlich aus den Black Hat Hacks. Da ist der letzte Punkt verschwunden, nämlich Waffentechnik. Es gibt also tatsächlich die Befürchtung, wenn man sich so hochgerüstete Polizisten in Krisengebieten anguckt oder auch Soldaten, die sehen ja heute schon aus wie die Borg, ne? So in ihrer Kampfmontur und so. Und da wird tatsächlich auch daran geforscht, inwiefern man da noch einen Schritt weiter gehen kann. Das Ganze ist allerdings extrem geheim und ich habe da jetzt außer Gerüchten keine wirklich gute Information. Aber um bei diesem Hollywood-Narrativ zu bleiben, die Wahrnehmung von Cyborgs ist halt die willenlose Kampfmaschine. Es gibt die Ängste der Gehörlosen vor dem Cochlea-Implantat. Dazu reicht jetzt hier die Zeit nicht. Auf enomane.de ist gerade ein Blogpost so an drittneuester Stelle, der das ganze Thema nochmal genau beschreibt. Die Angst davor müssen wir alle Cyborg werden, um mithalten zu können. Wenn die Technik voranschreitet, ist natürlich ein großes Problem, weshalb mir persönlich der Inklusionsgedanke auch sehr wichtig ist. Genauso wie ich sage, lasst mich doch bitte einfach, wenn ich damit spielen will und vielleicht meine Fähigkeiten erwarte, müssen wir immer auch sagen, hey, der will nicht Cyborg werden, lasst ihn einfach, gebt ihm seine Lebensnische. Diese Kultur müssen wir unbedingt entwickeln. Das ist vielleicht ein bisschen auch verwandt mit der Post-Privacy von den Gedanken her. Es gibt eine diffuse Xenophobie und Ableismus, alles was fremd ist, alles was anders ist, da haut man gerne einfach mal drauf, wenn man nur besoffen und dumpf genug im Kopf ist und ethische Bedenken seitens der Politik. Es gibt auch handfeste Fälle von Diskriminierung. Einmal das Problem CI-Träger und die Gehörlosengemeinschaft. Da werden CI-Träger mittlerweile ziemlich stark gedisst. Und es gibt die Webseite stopthecyborgs.org, die sich allerdings stark gegen Google Glasses wendet und auch gar nicht so daneben ist, weil es eigentlich um Prism geht. Mich ärgert aber diese Verwebung mit dem Wort Cyborg, weil das nicht wirklich passt. Verbot von Google Glasses in allerlei Restaurants haben wir alle gehört. Bei McDonald's ist sogar ein Mann angegriffen worden, der ein Sehimplantat auf seiner Brille trug und das für Google Glasses gehalten worden ist und ihm runtergerissen wurde und er deswegen ins Krankenhaus musste, um sich reimplantieren zu lassen. Das Verbot sichtbarer Gadgets in Ausweisen, auch so ein Problem. Zugegeben, bei dem, was wir jetzt gerade so erleben an Diskriminierung und an strukturellen Problemen, Sexismus, Dritte Welt, was weiß ich nicht was, sind diese Probleme noch sehr, sehr, sehr mimimi. Ne? Aber man sieht da schon so die ersten Anzeichen, dass sich dort eine neue Front entwickelt, an der Awareness geschaffen werden muss. Deswegen gibt es die sogenannten Cyborg Rights, bei denen erst zunächst einmal festzustellen ist, Cyborgs sind Menschen. Und die Technik, die sie einsetzen, ist als Teil ihres Körpers anzusehen. Das Konfiszieren eines Gadgets ist also Körperverletzung, wenn ich auf dieses Gadget angewiesen bin. Und niemand kann mir von außen ansehen, ob ich das Ding jetzt aus medizinischen Gründen brauche oder nicht. Und niemand kann sich das Urteil anmaßen, wie sehr ich das brauche. Dazu kommt dann noch, dass es okay ist, erweiterte Fähigkeiten zu haben, weil wir Menschen sowieso alle unterschiedlich talentiert sind und aus unterschiedlichen Startpositionen heraus starten. Wichtig ist, was wir daraus machen, nicht wie wir uns ausstatten. Um jetzt mit diesem ganzen Zeug zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich sehr überfordert bin, extrem was das Hacking betrifft, auch Umgang mit Herstellern, Führen des öffentlichen Diskurses und so weiter. Das schaffe ich als Einzelkämpfer gar nicht, deswegen versuche ich gerade, mich mit vielen Menschen zu vernetzen und wenn alles gut läuft, möchte ich gerne im Herbst einen e.V. gründen, der im Moment den Arbeitstitel trägt German Cyborg Society. Dort ist eine Webseite, die noch sehr zu wünschen übrig lässt und erst nur als Ankerpunkt dient, aber ich werde sie so bald wie möglich mit weitergehenden Informationen füttern und ich suche halt Hacker, Leute, die Lust haben, mit Medizintechnik rumzuspielen, sie zu hacken, abgefreakte Sachen damit zu machen. Ich suche Leute, die Bock auf Aktivismus haben, die Spaß haben, mit diesem ganzen Thema zu arbeiten. Ich suche natürlich auch den Kontakt zu Herstellern, zur Öffentlichkeit und natürlich auch zu Sponsoren. Die Ziele dieser German Cyborg Society sind Prothesen und Wearables hacken, Materialbeschaffung, Aktivismus, Lobbyismus, den medialen Diskurs führen und die Cyborg-Ästhetik und das Narrativ weg von diesem Hollywood-Terminator-Ding ein bisschen zu verschieben. Und zum Schluss kommt traditionellerweise ein Katzenbild, aber Katzencontent hatten wir gerade schon, deswegen mache ich das jetzt ganz schamlos mit unheimlich viel Pathos. The Cyborgism, that's one small step for man, but a giant step for mankind. Fragen.
Genau, ich glaube, das ist noch ein zweites Mikro da vorne. Wie gut ich dich verstehe oder nicht verstehe. Okay. Kennst du den Talk Bionic Ears vom 28C3?
Das war die mit der Hörgerätetechnik
genau,
arbeitet.
Genau, richtig. Hörgerätetechnik, ja, da hat sich auch so eine Community noch drumherum gebildet, hackandhear.com, die ganze Webseite, wo auch einiges dran rumgebastelt wurde. Ich habe teilweise auch noch mit dran rumgebastelt, irgendwie, wie man so diese Hörgeräte auslesen kann und damit was machen kann. Hm? Hast du zu denen schon mal Kontakt aufgenommen oder vor allem zu Helga Kontakt aufgenommen?
Also ich habe sie in meiner To-Do-Liste Kontakt aufgenommen, habe ich tatsächlich noch nicht, aber du musst mich nicht dran erinnern. Bei ihr ist halt der Fokus stärker auf Hörgerätetechnik und weniger auf das CIs, aber trotzdem nicht desto trotz genauso spannend und genauso wichtig und ich werde auf jeden Fall noch Kontakt zu ihr aufnehmen.
Okay, gut. Weitere Fragen?
Okay, Du hast gesagt, dass irgendwie ein Problem wäre, dann Mediziner zu finden, falls man da Operationen machen muss, weil das irgendwie nicht medizinisch begründet werden kann. Kann man das nicht so ähnlich ansehen dann wie plastische Chirurgie oder so? Weil ich meine, das ist ja auch nicht medizinisch begründbar unbedingt, warum jetzt einer, weiß ich nicht, eine andere Nase vom Aussehen her braucht oder so.
Naja, also da gibt es ja zwei verschiedene Ebenen. Das einmal ist so, was so im Piercing-Studio passiert, da ist sowieso Wildwuchs. Das andere ist so Schönheitsoperationen und sowas. Die haben ja dann auch eine medizinische oder psychologische Indikation. Also wenn du eine unglaublich schiefe Nase hast, dann zahlt dir halt das die Krankenkasse. Und da wird dann schon mal sowieso anerkannt, dass man sowas machen kann. Und das ist tatsächlich so, wenn man Cybergism machen will, dass erst einmal gesellschaftlich anerkannt wird, dass man das machen lassen kann. Das ist jetzt derzeit gerade einfach nicht der Fall und es gibt halt Standards dafür, was für Operationen durchgeführt werden dürfen an Krankenhäusern und was für Operationen nicht. Und für eine beliebige Brustvergrößerung gibt es halt diese Anerkennung, auch wenn es die Kasse dann nicht bezahlt, und dafür sich ein Implantat, ein selbstentwickeltes Implantat einsetzen zu lassen, gibt es diese Anerkennung in Deutschland und in Europa nicht. Und die einzige Möglichkeit, so etwas zu tun, rechtlich sauber zu tun, ist eigentlich im Rahmen von Forschungsprojekten. Und normaler Arzt, normale Klinik, no way, wenn man da irgendeinen Forscher findet, wo das halbwegs reinpasst und mit dem zusammenarbeitet, das kann halt funktionieren. Und ja, um auf diesen Punkt zu kommen, müssen wir tatsächlich so einen Umgang damit finden, der so ähnlich wäre wie der von Schönheits-OPs.
Schön. Mich würde interessieren, ob du findest, dass man auch von sowas wie Pharma-Cyborgs oder so sprechen könnte. Also wenn Leute immer ständig darauf angewiesen sind, irgendein bestimmtes Medikament zu nehmen.
Und ich habe die Frage nicht ganz verstanden jetzt.
Findest du, also könnte man auch von sowas wie so Pharma-Cyborgs oder so reden? Oder also von, wenn man ständig darauf angewiesen ist, bestimmte Medikamente zu nehmen?
Wenn man ständig darauf angewiesen ist. Ja, ich meine.
Ja, weil da gibt es ja so Übergänge. Also Menschen, die immer Medikamente nehmen müssen, um irgendwie ihren.
Ach so, Pharma
war gemeint, Entschuldigung. Und dann gibt es andere Pharmaka, die man sich halt für teures Geld kaufen kann oder die man nimmt, um eben so, das geht dann in so eine Schönheitschirurgie-Richtung, um etwas herzustellen, was man glaubt, also durch gesellschaftlichen Druck haben zu müssen.
Ja, wir haben ja zum Beispiel rund um Ritalin eine wunderschöne Grauzone, wo die Leute halt das benutzen, um ihre Fähigkeiten zu steigern. Es wird sehr kritisch gesehen, weil viele da eben keinen Zugriff haben. Das Problem ist wohl da tatsächlich ein handfestes medizinisches. Diese ganzen Medikamente haben Nebenwirkungen und die Wirkung lässt nach, wenn man bei den meisten Drogen, wenn man sich zu sehr an sie gewöhnt. Und ich persönlich habe jetzt kein Problem damit, wenn Leute irgendwelche Drogen nehmen möchten, weiß aber nicht, ob das unter Enhancement-Gesichtspunkten jetzt so wahnsinnig zielführend ist. Ich kenne mich allerdings auch mit den einzelnen Medikamenten nicht gut genug aus. Ob es da nicht welche gibt, die so gut funktionieren, dass man sie auch dauerhaft nehmen kann, könnte dann ein gangbarer Weg sein, wenn das Ganze nebenwirkungsfrei ist. Und naja, die Implantate, es gibt natürlich ein Risiko, wenn man sich operieren lässt, das ist ungefähr vergleichbar mit dem Risiko, in ein Auto zu steigen und beim Autounfall zu verunglücken. Aber davon abgesehen haben die Implantate eben einfach keine Nebenwirkungen, außer gesellschaftlichen. Und ich glaube, das ist bei nahezu allen Medikamenten einfach anders. Tendiere da sehr zum Abraten.
Ich wollte nur ganz kurz eine Ergänzung machen zu der Geschichte mit den Exoskeletten und den Weltraumanzügen. So Tauchanzüge sind ein Stückchen älter.
Stimmt. Baue ich vielleicht in meine nächste Präsentation ein, aber ich finde den Raumanzug geiler. Ich muss mal gucken.
Ja. Auch noch eine Anregung in Form einer Frage. Gibt es die Bestrebung, vielleicht in die andere Richtung mal zu schauen, also nicht ob Cyborgs Menschen sind, sondern ob Menschen vielleicht Cyborgs sind. Also, dass Menschen als Wesen die Kulturtechnik notwendigerweise benutzen müssen, um zu existieren, immer schon Cyborgs sind, per Definition.
Ja, das ist eine sehr gute Anmerkung, weil wenn man sich das Thema ganz genau anguckt, dann ist der komplette Cyborgism eigentlich nur die Fortsetzung der menschlichen Kulturgeschichte auf einer neuen Ebene. Weil die Modifikation des Selbst, die Modifikation des Körpers, aber auch des Geistes in Form von Bildung, das ist ganz eng wirklich seit der Urgeschichte mit der Menschheitsentwicklung verbunden. Und wenn man da den Ötzi aus dem Gletscher ausgräbt, findet man als erstes gleich mal Tattoos. Und also es ist halt sehr stark der Gebrauch von Werkzeugen, der die Kulturgeschichte geprägt hat. Und vieles, was wir uns da implantieren, sind einfach nur weitergehende Werkzeuge. Da hinten war auch noch jemand, aber ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemeldet hatte.
Ich habe noch mal eine ganz praktische Frage. Und zwar, du kannst ja Audiosignale in die Implantate reinbekommen. Kriegst du auch das Mikrofonsignal raus?
Also das Mikrofonsignal kriege ich raus. Es gibt sogar Abhörmikrofone, die sind dazu da, von Eltern, die bei den Implantaten ihrer Kinder kontrollieren können, ob die sauber klingen und ordentlich arbeiten. So. Habe ich jetzt nicht mit. Also man kriegt so einen riesengroßen Koffer, wenn man die Implantate enthält, mit 1000 kleinen Sachen drin. Mhm. Ist ganz spannend und ich habe so ein Unboxing-Video in meinem Blog mal veröffentlicht, was da eigentlich alles so drin ist. Und als ich das bekommen habe, habe ich bei der Hälfte der Gegenstände noch nicht einmal gewusst, wozu sie eigentlich gut sein sollen. So.
Weil da könnte ich mir auch ein paar ganz lustige Kunstprojekte vorstellen oder irgendwelche anderen Sachen, dass man mit einem anderen Träger einfach mal das Signal durchtauscht oder andere mal erfahren lässt, was man selber gerade hört. Also, war jetzt nur ein Gedanke dazu. Okay.
Ich hätte noch eine Anmerkung. In der Anthropologie gibt es schon seit Ewigkeiten die Überlegung, dass im Wesentlichen Kultur im weiteren Sinne genau der Versuch ist, der Menschheit, sich eine Umwelt zu schaffen, die man tatsächlich schaffen kann. Und dass die meisten Bedeutungsebenen und sozialen Zusammenhänge, die gebildet werden, genau dazu da sind, die Leute zu erweitern. Also dass das im Wesentlichen der ganze Grundgedanke ist dahinter. Und dazu gibt es dann auch furchtbar viel, Literatur, die dann so in diese Werkzeugschiene reingeht und sich dann auch tatsächlich mit materiellen Werkzeugen beschäftigt und nicht nur mit Regelungsmodellen, indem man sich eine Umwelt schafft. Weil ich meine, der Gedanke ist ja, dass man sich enabled. Und das kann man ja auf zwei Arten machen, indem man entweder sich selber neue Fähigkeiten gibt oder seiner Umwelt neue Fähigkeiten gibt.
Also stimme ich dir im Prinzip zu. Was wir jetzt gerade nur erleben, ist einfach nur wieder der Widerstand gegen eine neue Technologie, die eigentlich qualitativ nichts anderes tut als andere Technologiewellen in der Vergangenheit auch schon, aber immer, weil man es nicht kennt, glaubt man, es bekämpfen zu müssen und Angst davor haben zu müssen. Das ist also ganz ähnlich wie mit dem Internet oder anderen Dingen in dieser Richtung. Und ich merke schon, man könnte mal zu diesem ganzen kulturtheoretisch-philosophischen Teil einen Vortrag für sich machen, genauso wie ich schon gerade einen vorbereite, um mal das ganze Thema Gehörlosenkultur nochmal genau auseinanderzunehmen, aber passt jetzt hier nicht mehr rein, glaube ich, so in den Raum zeitlich. Wie spät ist es denn?
Genau, jetzt? Ja, es ist im Grunde jetzt auch schon Wechsel für den nächsten Vortrag. Hier ist jetzt SDR, GSM und OpenBTS. Ich weiß nicht, ob der Speaker der nächste schon da ist. Ansonsten, ja, danke dir auch noch.
Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und haut schnell ab, damit ihr den Anfang vom nächsten nicht verpasst und viel Spaß noch. Dankeschön.